2 Nachrichten.
Bonn. Die SPD im Bundestag ist mit dem geplanten Einsatz der Bundeswehr in der NATO-Friedenstruppe für Bosnien grundsätzlich einverstanden. Sie hat in ihrem Beschluss zu den Plänen der Bundesregierung aber Bedingungen gestellt. Die Konfliktparteien in Bosnien müssten zustimmen, sagte der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion Verheugen im Deutschlandradio. Außerdem müsse es einen zeitlich befristeten Auftrag der Vereinten Nationen für die Friedenstruppe geben. Russland und die islamischen Staaten müssten einbezogen werden. In einer halben Minute ist es 12.05 Uhr.
S2 aktuell.
Zunächst bis 12.30 Uhr mit folgenden Themen. UNO-Debatte im Bundestag. Milliardendefizit im Bundeshaushalt. Frankreichs Präsident besucht Bonn. Israel beginnt Rückzug aus dem Westjordanland. Und eine Reportage aus dem umstrittenen bulgarischen Atommeiler Kozloduy. S2 aktuell. Kozloduy in Bulgarien, Atomkraftwerk an der Donau, Objekt brennender Sorge für einen Kontinent, der spätestens seit Tschernobyl kein Vertrauen mehr in die Sicherheit osteuropäischer Kernreaktoren hat. Die Europäische Union will Bulgarien überzeugen, wenigstens den besonders umstrittenen ersten Reaktor des Atommeilers abzuschalten. Sie bietet dafür Ersatzlieferungen von Strom und Kohle. Bislang allerdings ist Sofia offenbar nicht bereit, über diesen Tauschhandel mit sich reden zu lassen. Die deutsche Bundesregierung musste sich sogar den Vorwurf anhören, sie wolle Bulgarien wegen Kozloduy politisch unter Druck setzen, was Bundesumweltministerin Angela Merkel, die sich anlässlich einer internationalen Konferenz in Sofia aufhielt, als nicht zutreffend zurückwies. Kozloduy und die Angst vor einem zweiten Tschernobyl, Christiane Kirsch hatte Gelegenheit, an einer Journalistenfahrt zu dem Sorgenreaktor teilzunehmen.
Frühmorgens geht es los. Mit an Bord im Bus von Sofia nach Kozloduy sind rund 30 Journalisten aus verschiedenen Ländern. Dass unsere Fahrt der bulgarischen Regierung wichtig ist, zeigt die Begleitung. Ein Polizeiauto mit Blaulicht und Sirene fährt vor uns her und macht den Weg auf der rund 200 Kilometer langen Strecke für uns frei. Der Ausflug in den Norden Bulgariens ist aus offizieller Sicht keine reine Informationsfahrt. Es geht vielmehr um politisches Ansehen und um die internationale Glaubwürdigkeit Bulgariens. Und wir, die Journalisten, sollen dazu beitragen, beides wiederherzustellen. Die harte Kritik des Westens an angeblich mangelnden Sicherheitsvorkehrungen und fehlenden Überprüfungen in Kozloduy hat die Bulgaren schwer getroffen. Sie sind entrüstet und verletzt und sie wollen die Sachlage aus ihrer Sicht erklären. Im Kontrollzentrum der Chefingenieur Rede und Antwort. Frage an Janko Vedacev, Block 1 soll zu den gefährlichsten weltweit gehören. Stimmt das? Ich weiß nur, es ist eine Lüge, sagt er und schaut uns ablehnend an. Seit 20 Jahren arbeite er hier, fühle sich sehr wohl und sicher. Und technische Probleme gebe es nicht. Wenn also alles überprüft und unbedenklich ist, wieso verlangen dann europäische Regierungen, darunter Bonn und Paris, die Abschaltung und weitere Tests, wollen wir wissen. Die gesamte Führungsspitze des Kernkraftwerkes am Kopfende des Konferenztisches blickt feindselig. Das wüssten wir aus dem Westen doch besser ist zu hören und dann ist von politischen Gründen die Rede. Ganz eindeutig fühlen sich die Bulgaren tief gekränkt, dass man im Westen ihre bulgarischen und die russischen Reaktortestergebnisse nicht als ebenbürtige Überprüfungen anerkennt und dem Reaktorpersonal mangelnde Ausbildung unterstellt, kommt hier wie eine Beleidigung an. Die Atmosphäre ist angespannt, die Stimmung gereizt. Ein breiter Graben wird deutlich sichtbar, ein Graben zwischen Ost und West.
Deutschlandradio Berlin. Ortszeit.
Am Mikrofon Thomas Wiecher. Guten Tag. Haben Frauen in Ost und West die gleichen Chancen? Nach 5 Jahren deutscher Einheit versuchen ja derzeit in Berlin Teilnehmer einer bundesweiten Gleichberechtigungskonferenz nunmehr zum 5. Mal herauszufinden, wo es Gemeinsamkeiten und wo es Unterschiede bei den Lebenssituationen in Ost und West gibt. Ein Unterschied ist mit Sicherheit der des Teilzeitarbeitsmarktes. Viele sehen hier einen Ausweg aus der Misere auf dem Arbeitsmarkt. 2 Millionen Arbeitsplätze hofft die Bundesregierung mit ihrer Teilzeitoffensive schaffen zu können. Aber ausgerechnet da, wo die Arbeitslosenquote am höchsten ist, nämlich in Ostdeutschland, ist die Skepsis kürzeren Arbeitszeiten gegenüber auch am größten ausgeprägt. Insbesondere sind es eben dann die Frauen, die befürchten, durch Teilzeitarbeit zuerst in eine Nische des Arbeitsmarktes gestellt, dann aber doch ganz abgedrängt zu werden. Teilzeitrisiko, Risiko oder Chance war denn auch das am lebhaftesten diskutierte Thema auf einem bundesweiten Frauenfachforum, das seit gestern in Magdeburg tagt. Mehr dazu von Anke Petermann.
Expandierende Discounterketten in Ostdeutschland wollen ihr zumeist weibliches Personal je nach Kundenstrom flexibel einsetzen. Die früheren Zentrumwarenhäuser specken Stellen ab. Für Kassiererinnen und Verkäuferinnen bleibt da nur die Wahl Teilzeit oder Arbeitslosigkeit. Notgedrungen entscheiden sich die Frauen für die kürzere Arbeitszeit. Das ohnehin niedrige Gehalt wird weiter geschmälert, das Haushaltsgeld knapp. Mehr Arbeitsplatzsicherheit bietet Teilzeit auch nicht unbedingt, weiß Ellen Kirner vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin.
Es ist ja so, dass Teilzeitarbeit vorwiegend auf weniger guten Arbeitsplätzen, also auf Arbeitsplätzen, die weniger qualifizierte Arbeitskräfte erfordert, eingesetzt werden. Und wir haben einen Trend zu mehr Qualifizierung, das heißt, die weniger qualifizierten Arbeitsplätze werden zuerst wegrationalisiert. Insofern sind das dann auch die Teilzeitarbeitsplätze. Insofern ist es richtig, dass da das Risiko im Durchschnitt größer ist.
Kein Wunder, dass sich Männer, die auf dem Arbeitsmarkt mehr Auswahl haben, auf dieses Risiko gar nicht erst einlassen. Zumal Teilzeitposten als typische Frauenjobs kein gutes Image haben.
Es kommt bei jeder Unternehmensbefragung doch klar raus, dass Unternehmer also Teilzeitkraft auch mit halber Arbeitskraft und womöglich sogar halber Einsatzbereitschaft identifizieren. Und viele Unternehmer erklären ganz eindeutig, dass Teilzeitarbeit in qualifizierten Positionen, insbesondere in Führungspositionen, nicht möglich sei. Und ob das nun ein realer Grund dafür ist oder nicht, es bleibt dahingestellt. Viele Männer sehen das halt bloß so, weil sie sich für unverzichtbar ansehen. Aber trotzdem mindert es natürlich die Karrierechancen und Teilzeitarbeit ist eigentlich eine Sackgasse. Also große Karriere kann man damit heute nicht machen.
Weniger arbeiten, das ist nichts für ihresgleichen, meinen folglich die zumeist männlichen Vorgesetzten. Auch in der Stadtverwaltung hat die Magdeburger Gleichstellungsbeauftragte Editha Bayer beobachtet,
dass die Männer nicht zuerst ansprechen, wenn Teilzeit erwünscht ist, sondern es Frauen nahelegen. Und Frauen in ihrem traditionellen Erziehungsmuster gelernt haben, zunächst einmal Bereitschaft zu signalisieren.
Aber erst wenn auch Männer, ob in Führungspositionen oder auf unteren Hierarchiestufen, angesprochen werden und sich gefordert fühlen, an der solidarischen Umverteilung von Arbeit mitzuwirken, erst dann werden Teilzeitjobs für voll genommen. Wird der Blick frei auf die Chancen, die sie für beide Geschlechter bieten, selbstbestimmter zu leben, mehr Zeit für Familie, Freunde und Hobbys zu haben. Ein Drittel der vollzeitbeschäftigten Frauen in Westdeutschland hat das längst erkannt und würde gern weniger als 35 Stunden pro Woche arbeiten. Männern muss man bei der Erkenntnis noch etwas nachhelfen, meint Ellen Kirner vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
Die Männer sind doch selbst Opfer dieser Traditionen der Arbeitsteilung. Und es geht gegen ihre Gesundheit. Sie verarmen doch zum Teil auch, wenn sie nur immer für den Beruf leben. Und ich finde, wir Frauen müssten auch sowohl im privaten Bereich als auch im Beruf den Männern helfen, diese zweite Hälfte des Lebens akzeptieren zu können. Viele Männer wollen es ja auch im Innersten und können das aber nicht akzeptieren. Und ich denke, sie bräuchten da auch Hilfe. Wenn wir ihnen klar machen, dass wir sie dann souverän und toll finden, wenn sie ein bisschen von diesem Berufsstatus hergeben können, denke, das würde schon was bringen.
Lob und Anerkennung für männliche Teilzeitpioniere sind vorerst allerdings noch Wunschdenken, weiß Annegret Ziller, die an der Magdeburger Otto-von-Guericke-Universität beim Europäischen Netzwerk für Frauen in Naturwissenschaft und Technik arbeitet. Ihr Chef entschied sich aus familiären Gründen für Teilzeit. Die Kollegen und Kolleginnen darauf reagierten?
Also zumindest nicht wohlwollend, weil wenn man ausfällt, wird man nie wohlwollend behandelt. Das ist völlig klar, weil alle übrigen Kollegen die Arbeit mitmachen müssen. Und beim Mann ist also dieses alte Vorurteil in den Männern, in den Köpfen von Frauen und Männern noch vorhanden. Also der Mann, der muss doch was leisten und nicht zu Hause sich um sein Baby kümmern. Also ich persönlich begrüße es sehr, wenn Männer sich dazu entscheiden, aber die Entscheidung wird ihnen nicht leicht gemacht von ihrem Umfeld.
12:30 Uhr. Deutschlandradio Berlin. Ortszeit. Am Mikrofon Jörg Degenhardt. Guten Tag. Die Schlagzeilen. Regierungsumbildung in Frankreich. Juppé bleibt Premierminister. Bundesverfassungsgericht bestätigt Soldatenurteil. Tucholsky-Zitat nicht generell beleidigend. Koalition einig über Ladenschluss. Geschäfte sollen bis 20 Uhr öffnen dürfen. Das Wetter, Temperatur in Hamburg, Rostock, Hannover und Berlin 6 Grad, Köln 3, Dresden 4, Frankfurt am Main 1, Stuttgart und München 3 Grad. Die Tendenz heute im Nordosten Aufheiterungen, sonst wolkig, örtlich Regen. In Sachsen und Bayern Schneefall, dort um 0 Grad, sonst 3 bis 8 Grad. Soldaten sind Mörder. Dieses Zitat von Kurt Tucholsky bleibt weiterhin straffrei, wenn es nicht ausdrücklich auf Angehörige der Bundeswehr oder einzelne Soldaten bezogen wird. Das entschied das Bundesverfassungsgericht heute in einem veröffentlichten Beschluss über 4 Verfassungsbeschwerden. Zur Erinnerung, der umstrittene Satz stammt aus einem Feuilleton des 1935 gestorbenen Tucholsky, das 1931 unter dem Titel »Der bewachte Kriegsschauplatz« in der Weltbühne erschien. Es befasst sich mit dem Ersten Weltkrieg, an dem Tucholsky als Frontsoldat teilgenommen hatte. Soweit die Nachrichten in der Ortszeit und bis 13 Uhr befassen wir uns mit der Regierungsumbildung in Frankreich und mit den Konsequenzen aus dem Soldaten sind Mörderurteil des BVG. Sie haben es im Verlauf dieser Sendung gehört, das Bundesverfassungsgericht hat heute sein Urteil zum Tucholsky-Zitat »Soldaten sind Mörder« bestätigt. Ein Beschluss des Ersten Senats vom August 1994, der die öffentliche Anbringung des Zitats vom Recht auf Meinungsfreiheit gedeckt sah und einen Sozialpädagogen freisprach, hatte zu heftigen Kontroversen geführt. Am Telefon begrüße ich Herrn Rupert Scholz, rechtspolitischer Sprecher der Unionsfraktion. Guten Tag, Herr Scholz.
Guten Tag.
Sie waren ja auch mal Bundesverteidigungsminister. Gehe ich recht in der Annahme, dass die heutige Entscheidung nicht Ihren Beifall findet?
Nein, sie findet nicht meinen Beifall, obwohl man gerechterweise sagen muss, die Entscheidung ist differenzierter als die vorangegangene Kammerentscheidung, wo es um das Tucholsky-Zitat ging, Soldaten sind Mörder. Aber auch diese jetzt eingeführte Differenzierung genügt meines Erachtens nicht, um zu einem befriedigenden und für mich auch verfassungsrechtlich wie verfassungspolitisch überzeugenden Ergebnis zu führen.
Herr Scholz, was haben Sie denn konkret auszusetzen?
Ich will zunächst die Differenzierung hervorheben, die im Ansatz richtig ist. Das Bundesverfassungsgericht anerkennt in dieser Entscheidung, im Gegensatz zu der vorangegangenen Entscheidung, dass eine Aussage, der zufolge Soldaten Mörder seien, eine tiefe Kränkung, wie das Gericht wörtlich sagt, von Soldaten bedeuten kann. Und das Gericht anerkennt auch, dass auch die Bundeswehr in ihrer Gesamtheit, wie die Juristen sagen, passiv beleidigungsfähig ist. Mit anderen Worten, dass auch die Bundeswehr als solche einen Persönlichkeitsschutz verfassungsrechtlich besitzt. Einzuwenden gegen das Urteil ist aber auf der anderen Seite, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, wenn jemand Soldaten als Mörder bezeichnet, dann könne dies nicht nur eine Herabwürdigung von Soldaten als Personen oder der Bundeswehr insgesamt bedeuten, sondern könne das, und ich zitiere das Urteil wörtlich, auch bedeuten, dass man Soldatentum und Kriegshandwerk verurteilen will, weil Soldatentum und Kriegshandwerk im Ernstfall mit dem Töten anderer Menschen verbunden sind. Dazu kann man nur sagen, dass das ebenfalls nicht die Bezeichnung Soldaten sind Mörder rechtfertigt. Wenn es darum geht, dass ein Soldat töten muss, bedeutet das, dass der Soldat sich zum Schutze der Staatsbürger, zum Schutze seines Landes, im Rahmen seines verfassungsmäßigen Verteidigungsauftrages, auch sein eigenes Leben aufs Spiel setzt. Das heißt, auch insofern ist der Vorgang, dass Soldatentum, das Soldatsein, das Verteidigen auch Töten bedeuten kann, nicht rechtfertigend für die Aussage, dass Soldaten Mörder sind. Und insofern kritisiere ich dieses Urteil durchaus deutlich und meines Erachtens nicht nur politisch, sondern auch verfassungsrechtlich.
Nun hat ja das Urteil heute schon ein breites kritisches Echo vor allem gefunden, nicht nur in Ihrer Partei. Ihr Parlamentskollege von der FDP, Herrn Neuting, hatte die Politiker und die Bevölkerung aufgerufen, sich vor die Soldaten der Bundeswehr zu stellen. Es dürfe nicht der Eindruck entstehen, den Soldaten werde der Schutz ihrer Menschenwürde vorenthalten. Fährt da Ihr Koalitionspartner nicht allzu schweres Geschütz auf?
Das Bundesverfassungsgericht hat ja in letzter Zeit mehrfach Entscheidungen getroffen, die in der Öffentlichkeit, ich erinnere an das Kruzifix-Urteil, sehr viel Unruhe, Verunsicherung und auch Proteste ausgelöst haben. Und das Bundesverfassungsgericht hat ebenso deutlich, ich zitiere die Präsidentin Frau Limbach, sehr richtig und sehr treffend eingeräumt, dass auch das Bundesverfassungsgericht sich natürlich auch politischer und auch rechtlicher Kritik in der Öffentlichkeit stellen muss. Das Bundesverfassungsgericht ist in diesem Sinne eines unserer höchsten Staatsorgane, das natürlich in einer Demokratie auch Kritik vertragen und ertragen muss. Und die Äußerung, die Sie von Herrn Nolting zitieren, ist meines Erachtens eine, die absolut in diesen Rahmen fällt. Im Übrigen möchte ich an Folgendes erinnern. Der große Zapfenstreich in Bonn anlässlich des 40-jährigen Geburtstags der Bundeswehr ist ja begleitet worden von Demonstrationen, in denen ganze Sprechchöre versuchten, den Zapfenstreich zu stören mit dem Rufen Soldaten sind Mörder und gleichzeitig wurden Transparente hochgehalten, Tucholsky statt Bundeswehr. Das heißt, hier konnten und Verfassungsrichter waren bei der Veranstaltung anwesend. Beide Präsidenten, Frau Limbach wie Herr Seidel, waren anwesend und konnten erleben, was in diesem Sinne der Missbrauch, ich sage ganz bewusst der Missbrauch, denn das haben die Karlsruher natürlich nicht gewollt, aber wozu der Missbrauch, wozu Folgen einer solchen Rechtsprechung imstande sind. Und ich denke, dass dies auch deutlich zum Ausdruck gebracht werden muss.
Herr Scholz, weil wir Sie schon mal als Rechtsexperten am Telefon haben, ich möchte noch mal kurz nachfragen. Die CSU fordert unter anderem eine gesetzliche Regelung zur Wahrung der Ehre von Soldaten der Bundeswehr. Was halten Sie davon? Halten Sie so etwas für durchsetzbar?
Ich bin mit der CSU der Meinung, dass man diese Frage jetzt diskutieren und genau prüfen muss. Ein Einstieg für diese Frage bildet vor allem der ja richtige von vorhin von mir auch als positiv hervorgehobene Aspekt in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, demzufolge die Bundeswehr auch in ihrer Gesamtheit als Institution ein beleidigungsfähiges und damit auch schutzwürdiges Kollektiv darstellt. Und wir kennen in unserer Rechtsordnung ja das Prinzip, dass auch kollektive Institutionen unter Ehrenschutz gestellt werden können. Und nachdem das Bundesverfassungsgericht dies für die Bundeswehr jemals im Prinzip anerkannt hat, sehe ich durchaus Möglichkeiten, dies jetzt auch durch eine gesonderte Rechtsnorm im Strafgesetzbuch zu realisieren.
Zum Soldaten sind Mörderurteil des BVG war das ein Gespräch mit Robert Scholz, rechtspolitischer Sprecher der Unionsfraktion und ehemaliger Bundesverteidigungsminister. Vielen Dank. Unser zweites angekündigtes Thema, der französische Premierminister Alain Juppé hat heute nach nur 5 Monaten im Amt seinen Rücktritt erklärt und damit den Weg für eine Regierungsumbildung freigemacht. Chirac nahm das Rücktrittsgesuch an und beauftragte Juppé zugleich mit der Bildung einer neuen Regierung.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen, und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 177. In Deutschland wird nicht mehr so viel gearbeitet wie früher. Im Mai 1990 hat die Gewerkschaft in Verhandlungen mit den Arbeitgeberverbänden erreicht, dass die wöchentliche Arbeitszeit in der westdeutschen Metallindustrie nach und nach auf 35 Wochenstunden reduziert werden sollte. Am 1. Oktober ist die letzte Stufe der allmählichen Reduzierung der Arbeitszeit erreicht worden. Als das vor mehr als 5 Jahren vereinbart wurde, gab es die DDR noch und bis zur Währungsunion vom 1. Juli war in der DDR auch fast niemand arbeitslos. In Westdeutschland gab es damals schon viel Arbeitslose, aber am 7. Februar 1990 hatten die Arbeitgeberverbände doch gesagt, dass es für die Metall- und Elektroindustrie nicht genug Facharbeiter gibt. Als die IG Metall mit einem Streik drohte, haben die Arbeitgeber die Verringerung der Arbeitszeit akzeptiert, haben dafür aber 5 Jahre Zeit verlangt. Jetzt ist die Arbeitslosigkeit in Westdeutschland größer als vor 5 Jahren und in Ostdeutschland haben die meisten von denen, die in der Metallindustrie beschäftigt waren, ihren Arbeitsplatz verloren. Deshalb gibt es jetzt auch in der deutschen Metallindustrie mehr Facharbeiter als Arbeitsplätze. Vielleicht wäre aber die Arbeitslosigkeit noch größer, wenn man die Arbeitszeit nicht auf 35 Wochenstunden reduziert hätte. In der westdeutschen Metall- und Elektroindustrie haben die Beschäftigten jetzt mehr Freizeit als früher. Wenn man berücksichtigt, dass die meisten Arbeiter etwa 6 Wochen Urlaub bekommen, ergibt sich bei 35 Wochenstunden eine Jahresarbeitszeit von 1650 Stunden, aber tatsächlich kommt man im Durchschnitt nur auf 1500 Arbeitsstunden, denn Überstunden macht man nur noch selten, aber oft kommt jemand nicht zur Arbeit, weil er krank ist. Manche Frauen und auch ein paar Männer nehmen Erziehungsurlaub und zeitweise wird in manchen Betrieben weniger als 35 Stunden in der Woche gearbeitet, weil der Betrieb nicht so viel Waren verkaufen kann, wie man in 35 Stunden produzieren würde. Dann spricht man von Kurzarbeit. In Westdeutschland hat sich die Jahresarbeitszeit seit 1960 um 600 Stunden verringert. Aber die Leistung pro Arbeitsstunde ist gestiegen. Die Produktivität ist etwa 3-mal so hoch wie vor 35 Jahren. Dass die Produktivität so hoch ist, liegt nicht nur daran, dass intensiver gearbeitet wird als früher, sondern auch daran, dass man viel Geld in moderne Maschinen investiert hat. Da man in der DDR für moderne Maschinen nicht genug Geld hatte, sind da die meisten Arbeitsplätze in der Industrie verloren gegangen. Das hat aber auch den Vorteil, dass die Luft besser geworden ist. Besonders durch die chemische Industrie wurde die Umwelt stark belastet. Ein anderer Grund für die schlechte Luft in der DDR war, dass man Strom fast nur aus Braunkohle produziert hat und auch viel mit Braunkohle geheizt hat. Wenn Braunkohle verbrannt wird, ist das schlechter für die Umwelt, als wenn man Steinkohle, Erdöl oder Erdgas verbrennt. Deshalb will man immer weniger Braunkohle verbrennen. Braunkohle wird nicht wie Steinkohle aus der Erde geholt, sondern im Tagebau abgebaut, nachdem man die Erde, die über der Braunkohle liegt, abgetragen hat. Im Braunkohletagebau arbeitet man mit großen Baggern. Diese Bagger verwendet man jetzt, um dort, wo man die Braunkohle abgebaut hat, wieder eine Landschaft zu schaffen. Diese Landschaft sieht natürlich ganz anders aus als die Landschaft, die dort war, ehe man mit dem Braunkohleabbau begonnen hat. Da entstehen große Seen und zwischen den Seen werden Wanderwege angelegt. Da entstehen zwar auch Industrieflächen, aber es wird wohl noch lange dauern, bis dort neue Fabriken gebaut werden. Die Bergleute, die jetzt noch mit der Wiederherstellung einer Landschaft zu tun haben, werden wohl alle erstmal arbeitslos werden und haben wenig Hoffnung auf einen Arbeitsplatz in einer der Fabriken, für die die Industrieflächen gedacht sind. Wer mehr Freizeit hat, weil er nicht mehr so viel zu arbeiten braucht, freut sich über die gute Luft. Aber wer arbeitslos ist, würde vielleicht lieber in schlechter Luft arbeiten. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 177. Danke.